Ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Und ich habe festgestellt, dass nicht nur das alte Kreuz, was wir früher auch hier vorne hatten, also nicht hier, sondern im Salinepark, hängt. Und ich fühle mich unter einem Sternenhimmel hier versammelt. Da sind also auch jetzt schon Lichter da. Und was sehr gut ist für mich, dass also auch hier ein Licht jetzt auf meiner Bibel scheint, damit ich euch den Text vorlesen kann. Ja, Christoph hat es schon gesagt, wir tauchen nochmal in die Geschichte des Abrahams ein und wie er gesagt hatte, drei Männer sind in das Zelt des Abrahams gekommen und dort wurde ihm und seiner Frau Sarah verheißen, dass sie einen eigenen Sohn bekommen werden. Und das war schon wirklich der Hammer, weil sie waren wirklich schon alt und eigentlich menschlich gesehen ein Unding. Und wir starten jetzt in den Text hinein, das ist, die Nacht ist vergangen und diese drei Männer brechen wieder auf. Die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Als sie an eine Stelle kam, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und eines mächtigen Volkes werden und am Verhalten zu ihm und seinen Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren und zu tun, was recht ist, so dass ich meine Zusage an ihn einlösen kann. Darum sagte der Herr zu Abraham, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie wirklich so schlimm treiben. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr bei Abraham zurückblieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Unschuldige ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es doch in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie mit auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist doch der oberste Richter der ganzen Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen dein Recht verstoßen. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich nochmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es ein wenig weniger für 50, nämlich 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen den fehlenden 5 die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn es 45 sind. Abraham gab sich noch nicht zufrieden. Und wenn es nur 40 sind, fragte er. Der Herr antwortete, dann verschone ich sie wegen der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich nochmal nachgehe. Vielleicht sind es aber nur 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Noch einmal fing Abraham an. Ich habe es nun einmal gewagt, dir dreinzureden, Herr. Vielleicht sind es aber nur 20. ich verschone sie auch wegen der 20. Nur noch ein einziges Mal, lass mich reden, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig. Vielleicht sind es auch nur 10. Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen 10. Damit brach der Herr das Gespräch ab, er ging weiter und Abraham kehrte zurück. Abraham war scheinbar noch nie in Sodom, aber er wusste um seinen Neffen Lot in dieser Region, um Sodom und Gomorra. Mit seiner Familie lebte er dort. Lot hatte damals, wir haben es gehört eben von Christoph schon, ja, sich entschieden, als es einen Streit zwischen seinen Hirten und den Hirten seines Onkels Abrahams kam, hatte er sich für diese fruchtbare Gegend am Jordan entschieden. Abraham ist an diesem Abend sicher ganz zuversichtlich nach diesem Gespräch mit dem Herrn in sein Zelt gegangen. 10 Gerechte wird es wohl doch schon geben in dieser verruchten Metropolregion. Aber in diesem Text gibt es so einige Dinge, ja, die immer wieder für Irritationen sorgen und die auch etwas Besonderes sind. Denn in diesem Textabschnitt, Kapitel 18, wird davon gesprochen, dass 3 Männer den Abraham besuchen. Es ist so menschlich alles beschrieben. Und das kommt auch da zum Ausdruck, ja, dass es ja auch irgendwie komisch ist, dass Gott auf die Erde kommen muss, um zu gucken in Sodom und Gomorra, ob das wirklich die Menschen da so schlimm sind und so ungehorsam. Denn gerade vorher hatte er noch Sarah dabei erwischt, wie sie innerlich, also gar nicht nach außen hin, sondern wie sie innerlich darüber gelacht hat und sich amüsiert hat, dass sie nochmal schwanger werden soll. Das hat der Herr gesehen. Und dieser Herr wird uns hier berichtet, dass er jetzt ja nach Sodom gucken muss, mal ob das wirklich so schlimm ist. Das irritiert ein wenig. Aber ich habe mir das auch so sagen lassen und in anderen Literaturen, dass das typisch ja auch jüdisch ist. Diese Geschichten um Gott, um ihren Herrn und ihren König auch so menschlich darzustellen, dass es etwas ganz Natürliches ist. Und es ist ja nicht nur, dass sie das so menschlich schildern, sondern es sind ja auch Irritationen, dass jetzt wirklich Gott ja da nochmal so kommen muss und nach dem Rechten schauen muss. Die jüdischen Abschreiber der Tora haben sich schwer getan, zum Beispiel auch mit diesem Satz, als wir eben gehört haben, dass als die zwei Männer schon vorgegangen sind und der Herr bei Abraham geblieben ist, dass Abraham nochmal auf den Herrn zugegangen ist, sozusagen sich ihm den Weg verstellt hat oder ihn nochmal bedrängt hat. Manche Abschreiber haben sich da sehr schwer getan und haben eher davon gesprochen, dass der Herr einfach nur stehen blieb. Wir sehen, dass wir hier so richtig in einer Situation sind, wo die Frage sich auftut, die Nähe zwischen Gott und dem Menschen. Und ich habe so 3 Gedanken, erstmal dreimal, wie wir unseren Text analysieren wollen, ins Vertrauen ziehen. Der Aufbruch der 3 Männer kam am Morgen ziemlich schnell und wir können das so entnehmen, ziemlich zielgerichtet hatten sie das Ziel Sodom und Gomorra. Und sie mussten da scheinbar von den Bergen über einen Kamm hinweg Richtung Gomorra und Sodom. Und wie es die Gastfreundschaft erwartet, begleitete Abraham seine Gäste noch ein ganzes Stück. Auffällig ist, dass sie in dieser Zeit des Miteinanderwanderns, des Miteinanderlaufens stillschweigend waren. Der Abraham hatte vielleicht seine Gedanken bei dem, was ihm verheißen worden ist am Abend vorher. Ja, wie soll das passieren, dass meine Frau nochmal schwanger wird? Wie soll es das möglich sein, dass ich wirklich einen leiblichen Nachkommen haben werde? Und der Herr wird uns beschrieben, reflektierte, ob er doch den Abraham jetzt in Kenntnis setzen sollte darüber, wohin er jetzt unterwegs ist und was er da in Sodom und Gomorra vorhat. Der Herr kommt zum Schluss, dass er den Stammvater eines großen Volkes, dass er zum Segen für andere Völker werden lassen will, doch mit ins Vertrauen ziehen muss. Und damit auch Abraham selber, und das ist so der Rückschluss, seine Nachkommen auch darüber unterrichten kann und lehren kann, was Recht und Gerechtigkeit ist. Abraham erlebt also, Gott, der Schöpfer, zieht mich, das Geschöpf, in sein Vertrauen. Abraham entdeckt, dass das Gottesverhältnis partizipativ ist. Er ist daran beteiligt, was Gott tut, was Gott denkt. Er darf da ein Stück weit mit hineindenken sich und miterleben, was Gott vorhat. Obwohl hier jetzt keine Rede davon ist, dass es sich um ein ebenbürtiges Verhältnis Gott und Mensch handelt, sozusagen auf Augenhöhe, nein. Aber Gott lässt den Abraham die Erfahrung machen, dass er es vorzieht, dass er ihn in sein Vertrauen zieht. Und nicht einfach über das, was in dieser Welt passiert und das, was mit ihm passiert, zu verfügen. Gott bezieht den Abraham mit in seinen Plan, mit in seine Gedanken hinein. Ein weiterer Gedanke, Deal oder Beziehung. In dieser Weise ist jetzt Abraham ins Vertrauen gezogen worden. Und das hat bei ihm sofort viele Sachen ausgelöst. In seinen ganzen Überlegungen, in seinen Gedanken entsteht auf einmal ein Klärungsbedarf. Ist das wirklich Gottes Plan? Ist das wirklich Gottes Wille? Wie willst du wirklich, so sagt er es, die Gerechten und die Gottlosen beseitigen? Dabei hatte der Herr bisher nur von einer schweren Klage gesprochen über die Metropolregion Sodom und Gomorra. Aber er hat überhaupt noch in keiner Form von einer Strafe gesprochen. Aber Abraham ahnte die Folge dieser ungeheuerlichen Bosheit und Sündhaftigkeit der Menschen in Sodom und Gomorra. Eben so ungeheuerlich war aber auch der Mut Abrahams, sich dem Herrn entgegenzustellen und sich für die Gerechten und stellvertretend auch für die Ungerechten in dieser Stadt einzusetzen. Du kannst doch die Gerechten nicht mit den Gottlosen töten. Die einen doch nicht genauso wie die anderen behandeln. Nein, das kannst du nicht tun. Hält sich der Richter der ganzen Welt denn nicht selber an sein Recht? Abraham hat diesen Mut, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wesen ihm entgegenzuhalten. Du kannst doch nicht die Ungerechten mit den Gerechten vergleichen. Und wenn du jetzt die Ungerechten bestrafst, dann kannst du doch nicht die Gerechten einfach mit bestrafen. Das ist doch dein Rechtsverständnis geht doch da kaputt. Abraham wird ja immer wieder als Vater des Glaubens bezeichnet. Und deswegen bittet er um Errettung aller Menschen in Sodom und Gomorra. Und dann kommt es, ja, vielleicht haben wir das immer so empfunden, zu einem Handel, dass er sagt, naja, wenn du 50 Gerechte in Sodom und Gomorra findest, dann lass doch das an allen vorbeigehen, deine Strafe, und lass sie weiterleben. Und dann haben wir ja das ja eben gehört, wie Abraham das runterhandelt. Und dann sagt er, ja, 45, wenn 5 von den 50 fehlen, das wäre doch schade, wenn wegen 5, dass dann diese ganze Region, du sie vernichtest und in Feuer und Asche legst. Und ich habe so den Eindruck, dass Abraham hier etwas angefangen hat mit Gott, ein Gespräch, und selber merkt, oh, da bin ich jetzt doch wirklich, habe ich mich ganz schön weit vorgewagt. Und er selber setzt ja die Messlatte immer weiter runter. Er handelt ja gar nicht mit Gott. Gott sagt immer nur, wenn du 50 hast, ja, wenn 45 sind, will ich auch an ihnen das Urteil nicht verüben, sondern sie weiterleben lassen. Und er sagt immer nur fast diesen gleichen Satz, ja, und wenn es 20 sind, dann will ich sie auch nicht umbringen. Und wenn es 10 sind, dann will ich sie auch nicht umbringen. Der Abraham selber ist derjenige, der die Latte immer niedriger setzt, der selber daran zweifelt, ob in dieser verruchten Region wirklich 50 sind. Es könnten auch 5 weniger sein. Ach, und zum Schluss 10. Und ich denke, wird uns Abraham auch wieder sehr menschlich gezeigt. Auch wenn er immer als Vater des Glaubens hat, so wird uns auch hier gezeigt, wie er zu Zweifeln kommt bei ihm, ob es wirklich 50 sind. Und er handelt, ja, oder er legt dann diese Messlatte immer niedriger und hofft, dass wirklich 10 wirklich in dieser großen Region auch als gerecht von Gott empfunden werden. Und dann brach Gott dieses Gespräch ab, ging weiter und Abraham kehrte nach Hause. Gerechtigkeit und Gericht. Früh am nächsten Morgen, so können wir das im ein Kapitel weiterlesen, ging Abraham wieder an die Stelle, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und schaute auf den ganzen Umkreis von Sodom und Gomorra herab. Da sah er eine Rauchwolke vom Land aufsteigen, wie von einem Schmelzofen. Dort, wo einmal diese schöne Welt der autonomen Menschheit ihren Platz hatte, lebte scheinbar niemand mehr. Alles in Schutt und Asche. Abraham war sicher schockiert. Was war mit seinem Neffen Lot passiert? Ihn, den Abraham schon einmal hatte retten können. Was ist mit ihm und mit seiner ganzen Familie passiert? War Lot auch kein Gerechter mehr? Hatte Lot in diesem bunten, schimmernden Welt, ja, der Metropolregion, in der er zu Hause war, jetzt Gott auch vergessen? Eine Region des Reichtums, des Erfolgs, würden wir das heute umschreiben, der pluralistischen Lebensstile mit einer Ethik ohne wirklichen Werte. Was will das uns heute sagen? Beten, so habe ich das für mich überschrieben, beten ist reden mit Gott, oder umgekehrt, reden mit Gott ist beten. Und für mich hat das sehr stark berührt, dieser Text, wie Gott so mit dem Abraham da geht, an seiner Seite, wie Gott sich Gedanken macht, soll ich den Matthias jetzt da mit hineinnehmen in meine Gedanken? Was sage ich denn dem Matthias, was er denn in Bad Trappenau predigen soll? All solche Sachen. So ganz nah ist mir das Ganze gekommen. Und so ist Gott, und da ist mir so das Wesen Gottes nochmal wieder deutlich geworden, er ist nicht ein ferner Gott. Er ist nicht weit oben im Himmel, sondern er ist immer wieder ganz nah bei seinen Geschöpfen. 3 Gedanken, wie wir das vielleicht, was das für uns bedeuten könnte oder für mich bedeuten kann. Erster Punkt, Wissen, wir sind auch ins Vertrauen gezogen. So wie damals Abraham als der Urvater Israel von Gott ins Vertrauen gezogen worden ist, so wissen wir es aus dem Neuen Testament, hat Jesus uns auch ins Vertrauen gezogen. Im Johannesevangelium heißt es, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener oder auch Knechte oder Sklaven, denn einen Diener sagt einem Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Ist euch das bewusst? Dass wir als Kinder Gottes so mit ins Vertrauen gezogen worden sind. Dass wir alles das wissen, was wir wissen müssen. Ob es nun die Schöpfung ist, ob es nun das Ende der Welt ist, und die uns in der Offenbarung gezeigt wird. Wir sind über die Eckdaten des Planes Gottes in Kenntnis gesetzt. Wir sind mit hineingenommen. Und wir können das in dem Wort Gottes, der Bibel, jederzeit nachlesen. Und so wie Gott den Abraham auch erwählt hat für ein großes Volk, das zum Segen wird für andere, so, denke ich, hat er auch uns heute als Kinder Gottes, die wir eingepflanzt worden sind in diesen Stammbaum Jesu, hat er uns auch mit in diese Aufgabe hineinberufen, Gott zu bezeugen und ihm auch immer wieder ganz und dieser Welt zu sagen, was dran ist. Und ich wünschte mir, dass wir das immer wieder uns bewusst werden. Wir sind von Gott in Kenntnis gesetzt. Wir sind optimal informiert. Wir müssen es nur in seinem Wort immer wieder auch lesen und uns vergegenwärtigen. Aber nicht nur die reinen Fakten sind entscheidend. Nicht nur das, was ich weiß von der Bibel, sondern es ist auch entscheidend, dass es zu mir wirklich persönlich spricht, dass es mich anspricht. Das heißt, dass ich auch das tue, wie es in anderen Stellen der Bibel heißt, was Gottes Wort sagt. Dass ich Gott gehorsam bin. Und was mir noch auch wichtig geworden ist, ist, dass Jesus mal diesen wichtigen Satz gesagt hat, auch im Johannesevangelium ist das uns aufgeschrieben, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, nämlich den Vater. Das heißt, in dem, was uns in den Evangelien beschrieben worden ist, was als berichtet worden ist von Jesus, wie er gehandelt hat, wie er reagiert hat, was er gesagt hat, wo er geschwiegen hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, darin wird das Wesen Gottes sichtbar. Und das sollte uns immer wieder auch zu bedenken geben, dass wenn wir Dinge zu entscheiden haben, wenn wir Dinge zu sagen haben, dass wir uns immer wieder an Jesus orientieren und ihn als Maßstab nehmen, weil er spiegelt das wider, was Gott eigentlich ist und was Gott auch will. Und wie gut haben es wir doch als Kinder Gottes. Wir können jeden Tag in der Bibel lesen, wir können jeden Tag Evangeliumsrundfunk hören, wir können irgendwo auf YouTube uns eine Predigt anhören, wir können was weiß ich was machen. Wisst ihr, wie oft Gott den Abraham besucht hat? Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es waren nur einige wenige Mal. Und wir haben ständig in diesem Gedanken, um das geistig auch zu sagen, durch den Heiligen Geist sind wir ja in Christus ständig verbunden. Und das ist doch ein wunderbarer Segen. Ein weiterer Gedanke, Erkenntnis. Wir sind es nicht wert. So groß wie das ist, dass wir damit hineingenommen worden sind, in das, was Gott mit dieser Welt vorhat, so klar ist aber auch dem Abraham geworden, dass er eigentlich nur Staub und Asche ist. Dass er ein vergänglicher Mensch ist, dass er auch einfach nur zur Erde wieder wird und dann ist sein Leben beendet. Aber dass ihm das so bewusst geworden ist, glaube ich, das ist auch immer wieder so wichtig in diesem Geschichte, dass die beiden wirklich still nebeneinander hergegangen sind. Gott, der Herr und Abraham. Und ich weiß nicht, wie du dein Gebetsleben, wie du deine Anführungsstrichen stille Zeit gestaltest. Lässt du Stille zu? Lässt du es zu, auch in der Gegenwart Gottes mal nichts zu sagen? Ruhig zu sein. Zu warten, bis Gott redet, bis Gott mich anspricht. Schweigen, Ruhe vor Gott, damit man wirklich hören kann. Und hören nicht nur wieder etwas Wissen aufgesaugt, sondern verstehen, was Gott möchte, was Gottes Anliegen ist, was vielleicht mein nächster Schritt sein kann. Und es wird auch deutlich, dass die Begegnung mit Gott uns auch mit in seine Gedankenwelt wieder hineinnimmt. Auch wenn am Ende dieser Welt das Gericht steht und wo jeder Verantwortung für sein Leben tragen muss und vor Gott stehen muss, so wissen wir doch, dass es Jesus Anliegen ist und auch Gottes Anliegen damit, dass wir jetzt noch viele Menschen diesen Weg zu Jesus finden. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Und noch haben wir diese Gnadenzeit. Und das sollte uns auch immer wieder berühren in der Stille mit Gott. Dass er noch was vorhat, dass er noch Menschen ruft, dass er noch Menschen retten will, dass sie nicht ins Verderben laufen, dass er nicht das Todesurteil, die ewige Trennung über sie aussprechen muss. Und ich wünsche mir das so sehr, dass das uns immer wieder bewusst wird. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, wenn wir es zulassen, dass er zu uns reden kann, dass dann Gott auch uns das als Herzensanliegen weitergibt, dass wir ja, diese Verlorenheit dieser Menschheit, die der Menschen auf dieser Erde, auf der Menschen rings um uns herum, dass uns das bewusst wird. Und einen dritten, letzten Gedanken noch: Hoffnung. Wir werden erhört. Die Enttäuschung oder vielleicht auch die Wut stand Abraham sicher ins Gesicht geschrieben, als er diese schwarzen Rauchsäulen über der Ebene aufsteigen sah. Keine Gebetserhörung. Hatte Gott keine 10 Gerechte in dieser Stadt gefunden? Stand Gottes Plan einfach nicht schon vorher fest? Hatte Abraham wirklich geglaubt, dass er etwas daran ändern könnte, wenn er so betet und Gott bittet? Glauben wir es wirklich, wenn wir miteinander beten, wenn wir Gott anflehen, dass Gott etwas verändert, dass Gott etwas tut? Steht nicht sein Plan schon fest? Mit uns, mit jedem einzelnen Menschen? Das sind so Dinge, die wir vielleicht reflektieren und darüber nachdenken. In diesem Textabschnitt fand ich es jetzt wichtig, dass man wieder ein Kapitel weiterblättert und im Vers 29 lesen kann: Aber Gott hatte an Abraham gedacht, als er die Städte im Umkreis des Jordan vernichtete. Er sorgte dafür, dass Lot, der mitten in diesen Städten gewohnt hatte, der Katastrophe entging. Es heißt hier ausdrücklich, aber Gott hatte an Abraham gedacht. Er hatte einen anderen Plan, das ist richtig. Er hatte jetzt nicht die 10 oder die Dings, sondern aber es war ihm wichtig, und das ist ja auch das, worauf Abraham ihn angesprochen hat. Nach seinem Rechtsverständnis kann er nicht die Unschuldigen mit den Schuldigen bestrafen. Und deswegen hat er Lot aus dieser Stadt geführt und dann erst diese Stadt vernichtet. Aber, und es steht ausdrücklich, Gott hatte an Abraham gedacht. Die Sorge und die Fürbitte für seinen Neffen hatte Gott sehr ernst genommen. Gott ist treu und handelt gerecht. Wir wissen nicht, ob Abraham es jemals erfahren hat und wenn ja, wann und wie, ob sein Neffe Lot gerettet worden ist. Und so kann es uns auch gehen, dass wir vielleicht in der Fürbitte sind für manche Dinge, für Menschen, für eine Gemeinde, für das Reich Gottes, für unsere Missionare. Und wir wissen nicht immer, ob das, um was wir gebetet haben, auch Gott erfüllt. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott, so wie er Abraham gehört hat, auch uns hört. Und dass er auch unsere Bitten für Menschen, für Situationen sehr ernst nimmt und nach seinem Plan auch eingreift und handelt. Und deswegen, denke ich, sollten wir nicht aufhören, füreinander zu beten. Ja, wir Eltern für unsere Kinder, für unsere Verwandten, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen. Wir dürfen voller Vertrauen, voller Hoffnung auch für sie beten und wissen, dass Gott auch uns hört und er hört. Und zum Schluss noch einen Gedanken, eine Verbindung. Wir leben hier am Rande der Metropolregion Rhein-Neckar. Also ich möchte jetzt nicht Rhein-Neckar mit Sodom und Gomorra gleichsetzen, aber das bietet sich an. Wir leben hier in Bad Rappenau am Rande der Metropolregion. Die endet nämlich in Sinsheim. Wir gehören hier in Bad Rappenau nicht mehr dazu. Wir sind sozusagen auf der Seite von Abraham. Aber wir leben hier am Rande dieser Metropolregion Rhein-Neckar. Ich wohne am anderen Ende dieser Metropolregion. Die Südpfalz gehört auch noch dazu. Und ich frage mich, wann wollen wir unseren Glauben, unser Vertrauen zu Gott endlich in die Waagschale werfen und für diese Menschen in dieser Region beten und hoffen, dass sie nach noch viele gerettet werden. Denn jeder von uns hat in dieser Region Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte, die dort leben. So wie Abraham den Lot hatte. Das wünsche ich mir, dass das hängen bleibt, wenn wir jedes Mal an so einem Schild vorbeifahren, an der Autobahn oder an der Bundesstraße, Metropolregion Rhein-Neckar. Dass wir derer gedenken, die uns am Herzen liegen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat und die Hoffnung haben und den Glauben uns schenken lassen, dass auch sie gerettet werden. Dazu darf ich auch immer wieder einladen, jeden Montag Online-Gebet. Wer gerne noch dabei sein möchte, meldet sich bei mir, dann schicke ich ihm den Link und dann beten wir zusammen in Zukunft noch viel intensiver für diese Metropolregion Rhein-Neckar. Ich bete mit uns noch. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns auch so das Herz berührst, wie du das bei dem Abraham gemacht hast. Dass er für seinen Neffen eingestanden ist und dass er alles versucht hat. Und dass er trotz Glaubenszweifel, trotz Bedenken, ja doch gesagt hat, 10 werden doch mindestens da sein. Ich danke dir, dass du ihn erhört hast, dass du das umgesetzt hast nach deinem Plan. Und so bitte ich dich auch für uns, dass du unsere Gebete erhörst. Herr, und wo du es schenken möchtest, dann lass es uns auch erleben, dass du unsere Gebete erhörst. Und wo nicht, dann lass uns auch die Gewissheit haben, dass wir am Ende in deiner Herrlichkeit alles sehen werden. Danke, dass du so auch mit uns in diesen Tag gehst. Lass uns das in unserem Herzen bewegen. Amen.